Lasst uns gemeinsam den Predigttext aufschlagen aus Markus Evangelium Kapitel 7. Ich lese uns heute einen längeren Abschnitt, den wir auch anschauen werden. Die Verse 1 bis 23. Markus 7, 1 bis 23. Die Seite 1111. Also viermal die 1 in unserer Gemeindebibel. Lasst uns aufmerksam auf das Wort Gottes hören. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ehernen Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten: Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen: Trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so: Wenn jemand zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt, zur Weihegabe ist bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Vers 14. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und versteht. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber: Was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen böse Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Soweit das Wort Gottes. Wenn man das Markus-Evangelium liest, und wir sind ja noch nicht ganz, aber fast bei der Hälfte des Markus-Evangeliums angelangt, so haben wir Markus eigentlich nicht so kennengelernt. Wir kennen das Markus-Evangelium, dass er eine Begegnung nach der anderen beschreibt. Das Markus-Evangelium ist eigentlich gekennzeichnet davon, dass es sehr voll und kompakt ist mit Situationen, mit Begebenheiten. Eine Begegnung jagt die nächste. Jesus ist unterwegs, er handelt, er heilt, er wird konfrontiert, er antwortet. Es geht pausenlos weiter. Und Markus erhält sich selten lange auf bei einer einzigen Sache. Und wir haben vielleicht besonders wenn wir Markus lesen, achtet auf das Wort sogleich. Weil das ist das Wort, was Markus immer wieder erwähnt. Und sogleich ging er dahin. Und sogleich tat er dies. Und sogleich waren sie an anderem Ufer. Dieses Wort sogleich beschreibt oder zeigt uns eigentlich, dass Markus, als ob ihn irgendwas treibt. Er möchte so schnell wie möglich das Evangelium abschließen. Aber natürlich ist es so nicht. Aber das kennzeichnet Markus aus, weshalb man auch annimmt, dass sein Evangelium oder die Grundlage seines Evangeliums, des geschriebenen Wortes Gottes, eine Predigt von Petrus ist. Weil er eigentlich aus der Sicht des Petrus, wie er Jesus erlebt hat, das Evangelium beschreibt. Und deswegen ist Markus 7 hier sehr auffällig, nicht wahr? 23 Verse, wo es hier nur oder fast ausschließlich über Lehre geht. Sehr ungewöhnlich für Markus. Markus bremst hier, er bleibt stehen. Es ist nicht nur einfach eine kurze Begebenheit, die hier erläutert wird, ja, die Ankunft der Pharisäer und der Schriftgelehrten aus Jerusalem zu Jesus. Es wird hier ein längerer Lehrabschnitt Jesu an die Pharisäer und die Schriftgelehrten, aber auch an das ganze Volk beschrieben. Und deswegen ist es wichtig, wenn hier der Fluss des Markus-Evangeliums, wie wir ihn eigentlich kennen, unterbrochen wird, dann hat es etwas Grundsätzliches, was wir in dem Text suchen sollen und was der Text uns auch sagt. Es geht hier nicht einfach um einen religiösen Streit, sondern um etwas ganz Entscheidendes. Es geht hier um die Frage, ob du wirklich Gott begegnet bist oder ob du einfach nur religiös bist. Und deswegen habe ich auch die Botschaft so genannt, wenn Religion zur Maske wird. Und wir werden drei Punkte anschauen auf der Grundlage dieses Textes. In den ersten 13 Versen werden wir uns die Wahrheit anschauen, von außen nach innen, oder den Punkt von außen nach innen. Dann die Antwort darauf in Vers 14 bis 23, von innen nach außen. Es geht um die Reinheit. Und im dritten Punkt werden wir uns dann die wahre Reinheit anschauen. Aber zuerst Punkt 1, von außen nach innen. Das Ganze beginnt erstaunlich unscheinbar mit einer einfachen Beobachtung beim Essen. Der Besuch der Pharisäer und Schriftgelehrten aus Jerusalem ist hier nicht zufällig. Sie kommen mit einer Absicht. Einige Jünger essen mit ungewaschenen Händen. Und was hier sehr bemerkenswert ist, ist Markus, er beschreibt sehr ausführlich, wie die Juden und wie die Pharisäer mit diesen Reinheitsritualen umgehen. Und das zeigt uns, dass Markus wahrscheinlich an Zuhörer oder an Leser schreibt, die eigentlich wenig mit dem Judentum zu tun hatten. Und deswegen ist Markus hier auch sehr ausführlich, um zu bewirken, dass der Leser versteht, was hat es eigentlich mit auf sich, dieser Angriff oder diese Reinheitsrituale. Und wenn wir in den Versen 3 bis 4 lesen, dann merken wir, dass es den Pharisäern und den Schriftgelehrten nicht einfach, also bei den Händewaschen vor dem Essen, nicht einfach um Hygiene geht. Also ich möchte auch die Kinder heute oder die Hoffnung nehmen, dass sie jetzt vor dem Essen nicht mehr die Hände waschen sollen. Das müsst ihr weiterhin tun oder ja, es ist gut, wenn wir das tun. Das ist richtig, was die Eltern euch beibringen, das machen wir auch immer so. Weil wir einfach mit sauberen Händen essen möchten, weil es um Hygiene geht. Bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten, da geht es um Moral. Sie verbinden das ungewaschene Hände mit Sünde. Ihrer Überzeugung nach hast du gesündigt, wenn du mit ungewaschenen Händen gegessen hast. Und was bemerkenswert ist, wir lesen, oder es wird hier 5-mal in unserem Text erwähnt, die Überlieferung der Alten oder die Überlieferung der Menschen oder wie Jesus es auch sagt, eure Überlieferung. Und eine Überlieferung oder diese Überlieferung der Alten war eine ungeschriebene Sammlung von den unterschiedlichsten Regeln. Ungefähr 200 nach Christus hat man angefangen, diese mündlichen Überlieferungen aufzuschreiben und man nannte diese Sammlung an diesen Regeln die Mischna. Aber zu der Zeit Jesu war diese Mishnah noch nicht vorhanden. Sie war mündlich einfach überliefert worden. Nun, was hat man dann davon geglaubt? Dass Mose auf dem Berg Sinai zwei Gesetze erhalten hatte. Das eine Gesetz, was wir alle kennen aus dem Alten Testament, die Tora, also die 10 oder die zwei geschriebenen Tafeln und auch natürlich auch die ganzen Gebote, die Gott auch in Mose mitgegeben hat. Aber dass Gott gleichzeitig Mose auch eine mündliche Überlieferung des Gesetzes mitgegeben hat, was die Einhaltung und die genaue Art und Weise, in welcher Form das Gesetz einzuhalten war, enthielt. Und die Juden, sie glaubten oder waren auch überzeugt, dass diese mündliche Überlieferung, die Mose direkt von Gott empfangen hat, auch eine Vielzahl an Reinigungsritualen und somit auch das Händewaschen vor dem Essen beinhaltete. Und diese Überlieferung der Alten, wir finden sie nicht im Alten Testament, ja, wir sehen da nicht, wo etwas über die Überlieferung der Alten steht, aber es war einfach so die Annahme der Juden. Man handhabte diese Überlieferung der Alten wie so ein Zaun um das Gesetz Gottes, damit man erst gar nicht in Versuchung kommen konnte, das Gesetz Gottes zu übertreten. Und das war einfach der Hintergrund für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, für die Juden, für die es selbstverständlich war, vor dem Essen die Hände zu waschen, weil es nicht einfach nur hygienischer war, sondern du hast gesündigt, wenn du dir die Hände nicht gewaschen hast. Und deswegen auch die Anklage der Pharisäer und Schriftgelehrten im Vers 5. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Und das klingt zunächst, als ginge es den Pharisäern und Schriftgelehrten nur um die Jünger. Aber in Wirklichkeit war es ein Angriff auf Jesu, weil er war doch ihr Lehrer. Scheinbar hat es er versäumt, wahrscheinlich in ihren Augen, seinen Jüngern beizubringen, was die Überlieferung der Alten war und diese Reinigungsrituale beizubehalten. Und Jesus, er weicht nicht ihrer Anschuldigung aus, sondern er erklärt und antwortet mit der Schrift. Und seine Erklärung ist in Vers 16 bis 13 zu finden. Und er zitiert hier Jesaja 29, 13, um das Herz der Pharisäer offenzulegen. Und zwar in drei Punkten. Er sagt zuerst sehr offen und sehr, könnte man vielleicht meinen, hart, aber es ist die Wahrheit. Und deswegen sagt er im Vers 6, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Er nennt sich hier Heuchler. Heuchler, sind auch heute Menschen, die eine Maske tragen. Ja, wenn man an die Theaterbühne denkt, ein Schauspieler, er trägt eine Maske, er gibt nach außen jemand zu sein, der innen nicht ist. Das heißt, man sieht zwar die Maske, man erkennt eine Person, aber hinter der Person ist nicht diese Person zu finden, sondern eine andere. Eine verborgene Person ist hinter dieser Maske. Und genau das war der Zustand der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Sie waren nach außen hin fromm, aber innen fern. Wenn man ihnen zuhörte, so klang das sehr gottesfürchtig. Sie liebten scheinbar Gott. So klang es aus ihrer Sprache, aus ihrer Rede heraus, aus ihren Gebeten, aus ihren Lehren. In der Öffentlichkeit spielten sie die Rolle von Männern, die Gott sehr ergeben waren. Aber in ihrer Einstellung, in ihren Handlungen und in Wirklichkeit zeigten sie, und Jesus offenbart hier ihr Herz, dass sie Gott überhaupt nicht kannten. Sie kannten Gott überhaupt nicht. Das Zweite, was Jesus hier auch auf der Grundlage des Zitates aus Jesaja offenlegt, ist, ihre Herzen waren von Gott entfernt. Sie gaben vor, Gott nahe zu sein. Ihr ganzes Leben war voll von religiösen Pflichten und Aktivitäten bestimmt, aber ihre Herzen schlugen nicht in Einklang mit der Liebe und mit der Barmherzigkeit Gottes, die er den Menschen, den Bedürftigen gerade erweist. Und in welchem Resultat zeigte sich das? Und das ist die dritte Offenlegung Jesu über die Pharisäer. Sie stellen Traditionen über die Heilige Schrift. Für sie hatte die Einhaltung von Menschen, diese Überlieferung der Alten, es waren menschengemachte Gebote. Und Jesus nennt es oder outet es mehr oder weniger als menschengemachte Gebote. Und sie stellten diese Traditionen, die so groß wie sie waren, über das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wurde auf diese Weise verdrängt. Es war nur noch wichtig zu sehen und einzuhalten, was die Menschen zusammengefasst haben, was die Menschen gesagt haben und nicht, was das Wort Gottes sagte. Wenn das, was Menschen festgelegt haben, am Ende wichtiger wird als das, was Gott geboten hat, geschieht genau das. Und Jesus erwähnt hier ein konkretes Beispiel und hier finden wir das Wort Korban. Es war in den Versen 10 bis 13 erwähnt Jesus dieses konkrete Beispiel. Korban bedeutet, etwas ist für Gott ausgesondert. Ein Mensch, der sagte, mein Besitz ist Korban, so meint er damit, dass er jetzt das, was er hat, vielleicht in Form von Geld, in Form von irgendeiner Sache, er möchte es für den Tempeldienst weihen zum Beispiel. Und das ist Korban. Und das war an und für sich eine gute Sache. Es war ja nicht verboten, für den Tempeldienst, für Gott, für den Dienst Gottes und an seinem Haus etwas zu geben, etwas zu weihen. Aber ja, damit war es für Gott reserviert und es stand nicht mehr zur Verfügung sozusagen. Es bedeutete nicht, dass wenn jemand sagte Korban, dass sofort sein ganzes Geld und alles, was er hat, in den Tempel rübergebracht wurde. Nein, er durfte darüber weiter verfügen. Es war nicht immer so, dass es gleich an den Tempeldienst übergeben wurde. Aber dass durch dieses Gelübde Korban wurde sein Besitz oder seine Finanzen religiös blockiert, sodass man es nicht mehr zur Unterstützung, wie Jesus es hier sagt, für die Eltern einsetzen durfte. Und die Pharisäer machten aus Korban ein religiöses Schlupfloch. Ein Mensch konnte sagen, das ist Gott geweiht, das ist Korban. Und somit blieb für seine Eltern, die vielleicht mit der Zeit keine Arbeit mehr haben, die vielleicht in Not sind und früher war es ja nicht so stark sozial gerichtet, wie es heute ist, wo man Rente bezieht, wo auch die alten Leute, die nicht arbeiten, bis zum Ende eigentlich gut überleben können, vor allem in Deutschland. Und damals waren die Eltern, die die Arbeit nicht mehr hatten, die ihre Kraft nicht mehr hatten, vielleicht krank waren, auf die Kinder angewiesen, dass die Kinder sie bis zum Tod unterstützen. Und so, durch diese Weihung, war es blockiert. Und sogar die religiösen Leiter bestätigten das. Und das war das Tragische. Und das ist das, was Jesus hier angreift. Dass auf Grundlagen von dieser Überlieferung der Alten hebt ihr das Gesetz Gottes auf, welches sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und so wurde unter dem Deckmantel geistlicher Treue Ungehorsam gegenüber Gottes Wort gefördert. Es sieht fromm aus, aber es bricht das Wort. Und deswegen greift Jesus hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten so scharf an. Er sagt, ihr verwerft das Gebot, um eure Überlieferung festzuhalten. Und ihr hebt mit eurer Überlieferung das Wort Gottes auf. Wir sind vielleicht weit weg von jüdischen Waschungen oder von diesem Korban, von dieser Weihe, von diesem Weihegelübde. Aber wir sind nicht weit weg von der Versuchung, unsere Maßstäbe, die wir haben, und zweifelsohne ist jeder durch die Erziehung, durch die Kultur, durch den Hintergrund, aus dem er herkommt, irgendwie geprägt. Aber schwierig wird es dann und damit genau das Gleiche passiert, wenn wir unsere Überzeugungen, die nicht das Evangelium betreffen oder das Wort Gottes betreffen, aber unsere Überzeugungen zu den Maßstäben Gottes machen. Manchmal läuft es über Stilfragen. Ein richtiger Christ, er zieht sich so an. So redet man nicht oder so, man muss so singen, man muss so beten. Und wer anders ist, wer anders sich verhält, er gilt schnell als Außenseiter und sogar weniger geistlich. Manchmal laufen solche Maßstäbe, die wir zu Gottes Maßstäben machen, vielleicht nicht bewusst, nicht öffentlich, aber in unserer Überzeugung, wenn wir über die Erziehung nachdenken. Wenn du es nicht so machst wie wir, nimmst du Gott nicht ernst. Und plötzlich steht nicht mehr Christus im Zentrum, sondern ein menschliches Modell. Und das erzeugt Druck. Man fängt an, sich zu vergleichen. Man fängt an, sich schuldig zu fühlen. Und oft werden diejenigen stolz, bei denen es scheinbar gerade läuft. Oder oft läuft es auch über theologische Korrektheit. Wenn Menschen die richtigen Begriffe zitieren können, wenn Menschen sauber argumentieren können, die richtigen Autoren zitieren können, eine richtige Position verteidigen können, aber im Herz dabei hart bleiben. Dann ist die Lehre zwar korrekt, aber der Ton ist kalt. Man hat Recht, aber man liebt nicht mehr. Man kann Sünde benennen, aber man kann nicht mehr weinen. Und Jesus sagt, genau das ist die Gefahr, dass Lippen voll werden, aber das Herz fern. Und woran merkt man das? Nicht daran, dass wir Überzeugungen haben. Überzeugungen sind gut. Und so lesen wir auch von Paulus, er ermutigt uns, Überzeugungen zu haben. Jeder sei in dem überzeugt. Und da geht es natürlich um Ordnungsfragen, nicht um Lehrfragen, weil da haben wir nur eine Überzeugung oder da streben wir eine Einheit an. Aber es geht darum, wenn Überzeugungen mich nicht dazu führen, wenn Wahrheit mich nicht mehr dazu führt, dass ich demütig handle, dass ich demütig rede, sondern mich überlegener dem anderen gegenüber fühle. Menschen werden nicht ermutigt, sondern eingeengt. Man hat mehr Angst, nicht zu genügen, als Freude an Christus zu haben. Und Christus möchte nicht, dass wir in Angst leben, ob wir fromm genug sind. Es geht um die Frage, worauf ruht mein Herz? Worauf ruht mein Herz? Was gibt mir die Sicherheit? Ist es Christus oder einfach ein System, hinter dem ich stehe? Denn was ehrt Gott wirklich? Einfach nur äußere Korrektheit oder ein Herz, das sich ihm demütig unterstellt, das schnell bereit ist, Buße zu tun, das schnell bereit ist, zu vergeben, das gerne dient, das sich nicht selbst retten will, sondern sich von Christus retten lässt. Und Jesus, er klagt hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten an, nennt sich Heuchler, und er bleibt aber bei ihnen nicht stehen. Schaut mal, im Vers 14 wendet er sich von den Pharisäern und den Schriftgelehrten an das ganze Volk. Und wir lesen im Vers 14, und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht. Und beachtet Vers 16, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Das, was Jesus jetzt sagen möchte, ist äußerst wichtig. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, von innen nach außen. Und die Wahrheit, die Jesus dem Volk hier nahebringen möchte, ist im Vers 15 aufgeschrieben. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Merkt ihr, was Jesus macht? Er dreht die Richtung um. Die Reinheitslogik der Pharisäer, der Schriftgelehrten und der Juden war, wenn ich mich außen sauber halte, dann bleibe ich innen sauber. Oder dann werde ich vielleicht innen sogar sauber. Aber Jesus sagt nein. Die eigentliche Verunreinigung kommt nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das ist das, was mich verunreinigt. Und wir dürfen dankbar sein, dass die Jünger diese Wahrheit nicht gleich verstanden haben. Als sie zu Hause sind, fragen sie ihn nochmal und er gibt ihnen noch eine persönliche Lehrstunde und erklärt und präzisiert oder ja, wiederholt seine Aussage und sagt im Vers 18, seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Und Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und Vers 23 auch nochmal, All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Essen, sagt Jesus mit anderen Worten, kann deinen Magen füllen. Ja, Essen kann dich körperlich vielleicht beeinträchtigen oder krank machen. Wir wissen es, wenn wir uns vielleicht falsch ernähren, wenn wir zu viel Süßes essen, dann werden wir krank. Aber unabhängig davon, Essen macht dich nicht moralisch vor Gott unrein. Essen macht dich nicht moralisch unrein. Essen verändert nicht dein inneres Wesen. Du bleibst immer noch der Mensch von deinem Wesen her, der du bist. Es macht dich nicht schuldig vor dem heiligen Gott. Das ist das, was Gott sagt, was Jesus hier sagen möchte. Und hier weichen wir oft innerlich aus, nicht wahr? Wenn das Problem da draußen ist und die Menschen mir nicht gut tun, weil sie bringen mich immer dazu, dass ich so reagiere, dann kann ich das irgendwie kontrollieren, nicht wahr? Dann halte ich Abstand zu diesem Menschen. Er tut mir nicht gut. Dann versuche ich, Regeln aufzustellen. Dann versuche ich, mein Umfeld zu kontrollieren. Aber Jesus nimmt hier dir diesen Fluchtweg und er wiederholt dreimal, Vers 15, Vers 20 und Vers 23, dass dich etwas von außen nicht verunreinigen kann, sondern die Verunreinigung sitzt in dir, in deinem Herzen. Ich mache in meinem Beruf viele Fehleranalysen und wenn es um eine Haarschneidemaschine geht, da ist sehr wichtig, dass sie eine bestimmte Lautstärke nicht überschreitet. Wenn es jemand sagt, es darf nicht lauter sein als 63 Dezibel. Also wenn wir auf der Straße irgendwo unterwegs sind und da wird gerade eine Straße repariert und wir sehen Menschen mit einem Schlaghammer die Straße aufbrechen, dann sind es ungefähr 90 bis 120 Dezibel. Also wirklich ein sehr starkes Geräusch, was uns so unangenehm ist. Und deswegen tragen auch Menschen, die das machen, so Ohrschützer. Und eine Haarschneidemaschine darf nicht, so haben wir als Firma das festgelegt, lauter sein als 63 Dezibel. Einfach weil man mit der Maschine um das Ohr herumschneidet und es für den Kunden sehr unangenehm wirken kann, wenn es lauter wird. Und wenn jetzt eine Maschine zu laut ist, so muss man die Ursache versuchen herauszubekommen. Und es kann an einem Motor hängen, es kann an den Schneidelementen hängen, es kann an jedem beweglichen Teil hängen. Das Problem ist, oder das Wichtige ist, um den Fehler zu beheben, musst du die Ursache herausbekommen. So kannst du lange an dieser Haarschneidemaschine herumreparieren, Dinge austauschen, du kannst sie auseinanderbauen, du kannst sie wieder zusammenfügen. Aber wenn du die Ursache nicht findest, kannst du sie nicht beheben. Und du kannst viele Dinge austauschen, aber am Ende bleibt die Maschine immer noch laut und so nicht verwendbar. Und das ist das, was Jesus hier so deutlich macht in unserem Text im geistlichen Bereich. Wenn du in Zorn ausbrichst, dann sagt Jesus, ist nicht die Ursache, weil ein Mensch dich zum Zorn ausbrechen gebracht hat, sondern weil Zorn in deinem Herzen ist. Du kannst viel erzählen, der andere hat dich dazu verleitet, du bist ausgerastet, weil er dich zuerst angeschrien hat. Aber Jesus macht klar, die Ursache liegt in dir. Wir entschuldigen unser Verhalten so oft durch äußere Umstände, nicht wahr? Es klingt auch so gut. Ich habe ihn angeschrien, weil ich es falsch verstanden hatte. Ich habe dich nicht beachtet, weil ich einfach müde war. Ich fühle mich einfach gerade schlecht und deswegen habe ich so reagiert. Ich denke hier anders, weil ich aus einer anderen Kultur bin. Nun, verstehe mich nicht falsch, eine Situation, sie kann Sünde auslösen. Ein Mensch kann in uns Sünde auslösen. Ein Umstand kann in uns Sünde auslösen. Aber niemals ist ein Umstand oder eine Situation die Quelle der Sünde. Sie verursacht die Sünde nicht. Sie löst sie aus, aber sie verursacht die Sünde nicht. Und das ist das, was Jesus hier so deutlich wiederholt und immer wieder den Jüngern und auch dem ganzen Volk erklärt. Sünde kommt nicht aus der Umgebung, sondern Sünde sitzt in meinem Herzen. Und mit Herz meint die Bibel nicht nur einfach Gefühle, sondern dein Zentrum, das, was dich ausmacht als Mensch. Da, wo dein Wille verborgen ist. Da, wo sich deine Liebe formt. Deine Steuerzentrale, sagen es einige Theologen. Das ist das Herz. Und Jesus sagt, genau dort entsteht das Böse. Genau da liegt das Böse begraben. Und deswegen verstehen wir, warum Jeremia seinerzeit schrieb, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es verstehen? Es ist doch so oft, klingt es so fromm, wenn wir sagen, ich wollte es nicht. Ich habe es nicht so gemeint. Der andere hat mich dazu gebracht. Wir denken vielleicht oder erinnern uns vielleicht auch an Adam, die Frau, die du mir gegeben hast. Sie hat mir die Frucht gegeben und ich aß. Eva, was ist los? Ja, die Schlange hat mich verführt. Salomo schreibt an seinen Sohn im Sprüche 4,23: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Beachte, womit Jesus auch die Liste, die er hier anführt in Vers 21 und 22, beginnt. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Das ist wichtig. Sünde wird nicht erst dann zur Sünde, wenn sie in der Tat zum Vorschein kommt. Wenn man etwas tut. Jesus sagt, die Quelle liegt schon viel früher verborgen. Es beginnt im Denken. Es beginnt in deinem Denken. Und deshalb ist es auch so gefährlich, wenn wir einfach nur uns mit der äußeren Korrektheit begnügen. Ich habe nie die Ehe gebrochen. Ich habe nie meinen Mann mit Worten beschimpft. Ich habe nie in Zorn getobt. Ich habe nie bewusst gelogen. Ich habe nie gestohlen. Ich habe nie diese Sünden getan. Du kannst äußerlich vieles richtig machen, aber innerlich gleichzeitig voll von Neid, Bitterkeit und Hochmut und Lästerung sein. Du kannst äußerlich treu wirken, aber innerlich schon längst die Ehe gebrochen haben. Du kannst äußerlich freundlich sein und innerlich Menschen zutiefst verachten. Du kannst äußerlich ordentlich sein, aber innerlich voller Gier und Unzufriedenheit und ständig hungrig nach mehr. Und hör mal, schau mal diese Liste an. Jesus nennt hier natürlich sehr, wir würden sagen, große, offensichtliche Sünden wie Mord, wie Ehebruch, wie Diebstahl. Aber schau mal, Jesus wirft auch für uns scheinbar, in Anführungszeichen, kleinere Sünden wie Geiz, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft in den gleichen Topf. Und er sagt in Vers 23, all dieses Böse. Er macht keine Unterscheidung zwischen Ehebruch und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und verunreinigt den Menschen. Und das ist wichtig für uns heute zu verstehen. Das ist sehr entlarvend für uns, nicht wahr? Denn oft sind wir sehr empfindlich bei den Sünden der anderen, die groß und offensichtlich sind, aber erstaunlich nachsichtig mit den Sünden, die in unserem Herzen wohnen und täglich unsere Gedanken prägen. Liebe Gemeinde, es ist hart, aber das ist genau der Punkt, den Jesus hier machen möchte. Er führt uns in Vers 21 bis 23 an eine Stelle, wo wir nicht mehr ausweichen können. Wir können nicht mehr sagen, der andere hat mich dazu gebracht, weil Jesus das hier, die Möglichkeit uns gar nicht lässt. Er sagt, das Böse, wenn es aus dir herauskommt, liegt in dir und nicht, weil der andere dich dazu verleitet hat. Aber Jesus tut es nicht, um uns bloßzustellen, sondern um uns vor etwas zu retten, was wir oft nicht sehen, nämlich uns selber, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Gesetzlichkeit. Wenn wir anfangen, auf uns zu vertrauen, so wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten, von außen einfach nur Dinge einhalten, ein paar Regeln beachten. Und ich sage nicht, dass die Regeln schlecht sind. Wir sind Menschen, die Regeln brauchen. Aber wenn wir das System, die Regeln, das Äußere zu unserem Maßstab und zum Gottesmaßstab machen, dann entfernt sich unser Herz von dem Evangelium und von dem, was Gott wichtig wird. Und wir lesen es auch im Alten Testament, wie Gott auch Samuel zurechtweist und sagt, siehe nicht das, was vor Augen ist. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und deswegen komme ich noch kurz zum Schluss, zu dem dritten Punkt, die wahre Reinheit. Denn das, was wir jetzt hier gelesen haben, es führt uns zu der Frage, wenn das so ist, wenn die Ursache für meine Bosheit in mir, nicht in meinem Mann, nicht in meiner Frau, nicht in meinem Kind liegt, wie kann ich dann von Sünde rein werden? Wenn das Problem nicht da draußen ist, sondern in mir drinne, wie bekomme ich ein reines Herz? Dann reicht es nicht nur aus, ein bisschen frommer zu sein. Dann brauche ich nicht zuerst Regeln, sondern eine Reinigung von Sünden. Ich brauche ein neues Herz. Und schaut mal in Vers 19. Denn hier sehen wir das Evangelium. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Markus, er fügt diese Erklärung hinzu, der alle Speisen reinigt. Und in der Schlachterübersetzung, die wir auch in der Gemeinde haben, klingt es vielleicht etwas verwirrend. Deswegen ist es gut, wenn wir hier auch Luther und Elberfelder zur Hand nehmen, denn sie erklären es hier besser. Weil dieses Kommentar, der alle Speisen reinigt, stammt nicht von Jesus, sondern von Markus. Markus kommentiert hier, was Jesus sagt. Und Luther und Elberfelder haben es besser übersetzt. Sie sagen, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Und das ist keine Randnotiz. Markus zeigt, Jesus spricht mit Autorität. Er sagt nicht einfach nur, die Speise ist rein, sondern er erklärt die Speisen rein. Und damit hebt er nicht das Gesetz Gottes auf. Denn Jesus sagt selber in Matthäus 5,17, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Die Speisegebote im Alten Testament waren ein Schatten, die eine Wahrheit verdeutlicht haben. Der Mensch ist unrein und braucht Reinigung von innen heraus. Und jetzt steht die Wirklichkeit da. Jesus Christus, der Reiniger, und er tut genau das. Er erklärt alle Speisen für rein. Und wenn Jesus alle Speisen für rein erklärt, dann, weil sich etwas erfüllt hat. Aber was hat sich erfüllt? Nun, es hat sich jetzt noch nicht buchstäblich erfüllt, aber es ist auf dem Weg, sich zu erfüllen. Denn wenn wir das Markus-Evangelium, aber auch alle anderen Evangelien lesen und gerade in Bezug auf die Unreinheit Jesu Reaktion beobachten, wir haben das schon einige Male gesehen, in dem Beispiel von dem Aussätzigen, wie Jesus ihn berührt und er rein wird. Wir haben es gesehen, wie Jesus zulässt, dass die blutflüssige Frau, die nach dem Gesetz unrein galt, ihn berühren durfte und Jesus sie nicht daran hindert, wie er damit umgeht, dass Jesus Ausgestoßene annimmt. Jesus erklärt das Unreine für rein. Genauso wie die Speisen, aber besonders auch den Menschen. Und wie macht Jesus das oder wie kann er das tun? Nun, zum einen, weil er Autorität dazu hat, aber zum anderen, weil er genau das vollbringt oder dabei ist, es zu vollbringen. Denn das führt ihn ans Kreuz. Wir werden nicht rein, indem wir uns verbessern, sondern indem Christus unsere Unreinheit trägt und uns Reinheit schenkt. Am Kreuz wurde der einzig Reine wie ein Unreiner behandelt, damit Unreine wie Reine behandelt werden. Und genau das deswegen ist der Text, den wir heute gelesen haben, nicht einfach nur eine Warnung an uns vor Heuchelei, sondern es ist eine Einladung zur Gnade. Jesus erklärt das Unreine für rein, weil er selbst als ein Unreiner behandelt wurde, damit das Unreine rein werden kann. Und das sind unsere Herzen damit gemeint. Das ist unser Wesen damit gemeint. Und deswegen, vielleicht hast du lange genug versucht, dich durch äußere Dinge rein zu fühlen, weil du in der Vergangenheit schlimme Sünden getan hast. Und jetzt möchtest du durch äußerliche Dinge dich einfach besser rein fühlen. Du bist müde geworden. Vielleicht merkst du, ich habe Masken getragen. Ich gebe immer wieder nach außen eine Person, die ich nicht bin. Und du hast es satt, dich irgendwie vor den anderen zu verstecken, dass sie dein wahres Wesen sehen. Und du fühlst dich schmutzig. Und der andere denkt vielleicht, wenn wirklich das aus meinem Herzen kommt, dann bin ich ja schlimmer, als ich dachte. Ja, das stimmt. Aber es ist Gnade, das zu erkennen. Es ist Gnade, das zu erkennen. Und deswegen darfst du auch jetzt dem Evangelium zuhören. In Christus ist die Gnade größer, als du ein Sünder bist. Er zeigt dir zwar die Wurzel der Bosheit, die in dir selbst liegt, aber mit dem Ziel, dich zu retten. Denn nur wenn du das Schlimmste gesehen hast, möchtest du davon gerettet werden. Und darum ist die Anwendung heute nicht zuerst, jetzt nehme ich mir mehr vor, jetzt werde ich mehr beten, jetzt werde ich mehr Bibel lesen, sondern die Anwendung auf den Text heute ist, Jesus nicht zu sagen, wie gut ich bin, sondern wie sehr ich ihn brauche. Wie sehr ich ihn brauche. Und dann wird Anbetung wieder echt. Nicht nur mit meinen Lippen werde ich mich Gott nähern, sondern auch mit meinem Herzen ganz nahe sein. Nicht, weil wir uns hochgearbeitet haben, sondern weil er uns gereinigt hat und wir das im Glauben ergreifen dürfen und Buße tun dürfen und ihm nachfolgen dürfen. In dem Wissen, dass durch seine Gerechtigkeit ich vom Vater angenommen bin. Und deswegen lasst uns heute nicht nach äußeren Dingen trachten oder an den äußeren Dingen hängen bleiben. Lasst uns nicht in Traditionen unsere Sicherheit suchen, in der Kultur, in irgendwelchen frommen Dingen. Lasst uns nicht Masken polieren, sondern lasst uns zu Christus gehen, mit unseren unreinen Herzen. Denn er ist der Retter für Unreine. Und da, wo er reinigt, da beginnt echte Freiheit. Von innen nach außen. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.